Herzlich willkommen bei Mama bleibt, dem Podcast für jung verwitwete Eltern. Wir sind Caro und Melina und wir sprechen hier über die Zeit nach dem Tod des Partners, über die Herausforderungen mit Bürokratie und Paragraphen, über den Alltag mit Kindern und Trauer und darüber, was es bedeutet, Schritt für Schritt neu zu beginnen.
Dieser Podcast richtet sich an verwitwete Eltern mit Kindern und an alle, die ihnen nahestehen und sie unterstützen möchten. Ihr seid nicht alleine. Schön, dass ihr uns begleitet. Hallo und herzlich willkommen bei Mama bleibt. Ihr habt uns jetzt etwas länger nicht gehört. Das lag einfach daran, dass ich keine Stimme mehr hatte und einen Podcast aufzunehmen ohne Stimme hat sich als etwas schwierig gestaltet. Deswegen haben wir ein bisschen pausieren müssen. Jetzt sind wir aber zurück und heute mit einer Folge darüber, wie sich bei Caro und bei mir die Trauer im Laufe der Zeit verändert hat. Es ist ja so, dass mein Mann vor inzwischen 3,5 Jahren verstorben ist und Caros Mann vor 2,5 Jahren. Also wenn wir beide so zurückschauen auf die letzten Jahre, dann hat sich da schon einiges getan. Was wir mit der Folge machen wollen, ist insbesondere Menschen, die sich gerade frisch mit ihrem Schicksal auseinandersetzen müssen, ein bisschen zu ermutigen, dass sich da auch, wie soll ich sagen, im positiven Sinne einiges tut. Und darüber wollen wir heute sprechen. Aber weil wir uns ja jetzt eine Weile nicht gehört haben oder ihr uns nicht gehört habt, ein kurzes Update von uns. Caro, wie geht's dir? Was hast du denn die letzten 2 Wochen so gemacht?
Ja, mir geht's tatsächlich ganz gut und ich habe die letzten 2 Wochen gefühlt gar nichts gemacht, denn ich habe mein Manuskript abgegeben für das Buch. Zum 1.3. musste ich es abgeben, das heißt Januar, Februar war sehr intensiv, sowohl vom Arbeitspensum her als auch emotional und ich war sehr erleichtert, also ein Stück weit erleichtert, sagen wir es mal so, als ich es dann abgegeben habe. Aber trotzdem auch noch angespannt, weil natürlich kickt dann so ein bisschen das Imposter-Syndrom. Ne? Ach, ich fand das dann ganz schlimm geschrieben und ist alles so schrecklich und ich mag das gar nicht lesen und war dann so ein bisschen sehr angespannt auf die Rückmeldung von meiner Lektorin. Ob das jetzt totaler Mist ist, den ich da geschrieben habe oder ob man das so drucken könnte. Da kam tatsächlich, ich glaube, letzte Woche die Rückmeldung, dass es doch ganz gut aussieht, sagen wir es so. Also es war eine sehr, sehr schöne Rückmeldung. Es hat mich sehr gefreut und jetzt freue ich mich auch, dass ich ein Buch geschrieben habe und dass es rauskommt im August. Aber das war sehr aufregend die letzten Wochen. Deswegen habe ich mir dann die Zeit danach erstmal so ein bisschen für mich genommen. Meine Kleine war tatsächlich auch ein paar Tage zwischendurch krank. Also es war wirklich, ich habe das Buch abgegeben oder das Manuskript abgegeben. Es wird jetzt natürlich jetzt noch lektoriert. Ich kriege das jetzt auch Ende der Woche zurück und werde noch die Einarbeitung quasi umsetzen von der Lektorin und mir das alles anschauen. Und dann geht es final an den Verlag in den Druck oder ins Korrektorat nochmal wegen der Grammatik. Aber tatsächlich, ich habe das Manuskript abgegeben und schon habe ich so ein Kratzen im Hals gespürt. Ich habe schon gedacht, okay, jetzt werde ich krank. So mein Körper hat durchgehalten, wusste, ich muss jetzt abliefern. Und dann war es aber meine Kleine, die krank wurde. Ich war auch so ein bisschen angeschlagen und wir waren dann beide so ein paar Tage zu Hause und hatten so ein verlängertes Wochenende. Und ich habe es endlich mal geschafft, mit dem Auto zur Inspektion zu fahren. 2 Monate überfällig. Also ich habe schon Anrufe von BMW bekommen. Ich wurde schon online dran erinnert. Hier, heutzutage ist ja alles hier per App miteinander verbunden. Und das hat aufgeleuchtet, sobald das Auto an war, wurde hier alles ging an und Rotalarm. Es musste nur ein Ölwechsel gemacht werden, muss ich sagen. Das war nichts Großes. Aber ich war leider 2 Monate zu spät und habe es dann endlich geschafft, mein Auto zur Inspektion zu bringen. Solche Sachen habe ich erledigt. Das, was alles liegen geblieben ist, ich glaube, das kennen aber ganz viele von uns, die eben alleine sind und berufstätig, dass gerade wenn so Abgaben sind oder man viel im Job zu tun hat, einige andere Sachen liegen bleiben und man es dann eben nicht schafft, noch irgendwie nach Feierabend mit Kind und Hund noch irgendwie in die Werkstatt zu fahren oder was auch immer. Wir warten alle auch gerade, ich springe hier vom Höckchen zum Stöckchen oder wie das heißt, wir warten auch gerade alle ganz gespannt. Ich werde ja zum 5. Mal Tante und meine kleine Nichte wird sich jetzt hoffentlich die nächsten Tage auf den Weg machen. Da ist jetzt diese Woche Stichtag. Deswegen sitzen wir hier alle auf heißen Kohlen in der Familie und warten natürlich, dass die Kleine zur Welt kommt. Das ist sehr, sehr aufregend für uns. Es ist eine spannende Zeit, aber ich versuche ein bisschen zurückzufahren tatsächlich, weil ich habe schon gemerkt, dass die ersten Wochen des Jahres doch sehr viel waren, sehr aufregend, sehr emotional. Jetzt alles ein bisschen ruhiger. Wie sah es denn bei dir aus?
Wie du gerade gesagt hast, es waren eher so diese alltäglichen To-Dos. Das ist auch so unangenehm, aber es ist wieder so typisch für mir. Ich sag mal so, ich habe seit September letzten Jahres ein verstopftes Rohr und habe es jetzt doch tatsächlich geschafft, mich da mal drum zu kümmern. Das heißt, es wurde jetzt endlich mal das Rohr gereinigt. Ich muss aber dazu sagen, zu dem Hintergrund, ich habe zum Glück mehr als nur eine Toilette. Und deswegen war es nicht so tragisch. Aber es war halt, ich habe so ein eigenes Stockwerk für mich. Es klingt jetzt ein bisschen luxuriöser, als es ist, aber es ist halt so, ich habe da so ein ganz kleines Minibad und da war halt, ich vermute, dass irgendeins der Kinder was reingeschmissen hat, was da nicht reingehört und seitdem war halt die Toilette verstopft und wie das halt so ist mit dem, was man so aufschieben kann, schiebt man auf. Es waren jetzt andere Dinge halt einfach wichtiger seit September. Und dann brauchen die ja auch. Man macht ja dann nicht heute einen Termin aus und dann sind die morgen da oder so. Und jetzt habe ich mir gedacht, nee, jetzt müssen mal ein paar Sachen erledigt werden. Dann war ich halt auch im Wertstoffhof und habe irgendwie unfassbar viel Pappe weggebracht. Gott, ja, und Pappe. Ich hatte das ganze Auto voll. Der Typ dort sagte dann irgendwie so, na, haben wir die Woche wie bestellt? Und ich so, Entschuldigung, ich hatte einen Umzug vor eineinhalb Jahren. Naja, jedenfalls lauter solche Dinge halt erledigt. Und das tut auch tatsächlich gut. Also ich fühle mich da jetzt auch ein bisschen, es fühlt sich jetzt gut an, ja?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Ich habe diese Toilette seitdem auch noch nicht wirklich benutzt, weil ich jetzt irgendwie, weiß ich auch nicht, wie gesagt, ich habe ja auch nur die andere. Aber es ist gut zu wissen, dass jetzt alles wieder so ein bisschen im Lot ist. Und Terrassenmöbel aufgebaut. Und mein Sohn hat neue Möbel bekommen. Und ich bin da wirklich stolz drauf. Das klingt für viele vielleicht wie so ein kleines, ja, wie sowas. Ja, das ist ja klar, dass man das selber kann und so. Aber dieses alles, das war jetzt bei IKEA unbezahlte Werbung leider. Aber vorher irgendwie das Zusammenstellen, den Schrank dort kaufen, einladen, hier ausladen, alles selber hochschleppen, zusammenbauen. Also es ist schon, macht man jetzt mal nicht so nebenzu zu Job und allem weiter und so. Es war jetzt aber auch nötig, weil es platzt auch alles hier aus allen Nähten.
Ja, bei uns ja auch. Also ich bin auch gerade dabei, jetzt, ich glaube, das ist aber auch wieder dieser Frühjahrsmut, der da so ein bisschen reinkickt. Ja, ja. Ich bin jetzt auch dabei, hier nämlich, also Pappe sowieso immer, also ich kriege ja sowieso durch meinen Job, habe ich ja immer viel Pappe, sagen wir es so, es nervt mich schon selbst. Und wir haben ja eine relativ kleine, also was heißt eine kleine Wohnung, aber wir haben jetzt nicht so super viel Platz, deswegen müssen wir schon gucken, wo wir alles stapeln und hinpacken. Aber ich bin jetzt auch gerade dabei, irgendwie das Zimmer der Kleinen auch noch umzugestalten, weil es platzt aus allen Nähten. Und irgendwie muss das da ein bisschen praktischer sein, irgendwie mehr Stauraum oder sowas oder irgendwie auch mit dem Bett müssen wir mal gucken. Also irgendwie da sind wir auch gerade dabei, so ein bisschen umzugestalten, dass es ein bisschen mehr passt alles, weil wir eben, also natürlich, wir suchen immer noch eine Wohnung, wir wollen ja immer noch zurückziehen ins alte Viertel, aber Hamburger Wohnungsmarkt, es ist nicht so einfach. Es ist sogar super schwer, es ist schwerer als damals, als wir umgezogen sind und deswegen versuchen wir es uns jetzt hier irgendwie so praktikabel wie möglich zu machen, solange wir hier eben noch wohnen müssen, in Anführungsstrichen. Ich bin aber trotzdem dankbar, als sie jetzt so krank war und wir hier zu Hause waren und wir waren jetzt auch noch auf dem Friedhof die Tage und so, dass ich da schon so ein bisschen dankbar war, dass wir überhaupt ein Zuhause haben, dass es uns so gut geht in der Situation, in der wir auch sind, denn das ist auch nicht selbstverständlich. Und ich glaube, das ist auch vielleicht auch eine passende Überleitung zu dem Thema heute, weil das natürlich auch, wenn man so einen Schicksalsschlag hat, ist das eben nicht immer so. Und das kann ich auch total verstehen, dass man gerade am Anfang überhaupt nicht so fühlt, aber es verändert sich ja. Und das war bei mir gerade die letzten Tage so, wahrscheinlich hat auch die Sonne, die hier schien, so ein bisschen mitgewirkt und gute Laune verbreitet und dass man dann so ein bisschen ja dankbarer wurde für alles, was man noch erleben darf und noch hat, was ja nicht selbstverständlich ist.
Das stimmt wohl. Ja, dann starten wir mal rein. Soll ich einfach mal so ein bisschen erzählen, wie es sich bei mir getan hat und dann magst du es erzählen?
Ja.
Weil ich habe jetzt natürlich auch die letzten 3,5 Jahre Revue passieren lassen und muss so sagen, was ich jetzt stark festgestellt habe, ist, dass der Umgang mit der Trauer sich bei mir schon sehr verändert hat. Das liegt aber auch daran, dass ich jetzt auch mich bewusst damit befasse. Mhm. Und ich dachte ja, das hatten wir schon mal in einer anderen Folge, man muss da halt so ein paar Dinge erledigen, abhaken oder wie auch immer und durch ein paar so Phasen durch. Ich sage das jetzt mal so salopp und dann wird das alles besser. Aber so ist es eigentlich gar nicht. Ich habe jetzt, wenn ich zurückschaue auf die letzten 3,5 Jahre, war mir die ersten 2 Jahre überhaupt gar nicht bewusst, dass ich schon trauere, beziehungsweise ich habe gar nicht aktiv in Anführungszeichen getrauert. Natürlich trauert man, man ist ja auch traurig und hat andere Emotionen. In meinem Fall mit dem Tod meines Mannes. Also am Anfang diese Phase fühlte sich für mich so an, als würde ich ja quasi nur schwimmen. Schwimmen, 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 aber irgendwie permanent zieht was an mir und zieht mich runter, runter, runter. Und je mehr ich schwimme, desto mehr zieht es mich runter. Also es war so ein Fall von, egal was ich mache, irgendwie wird es nicht besser. Das war am Anfang so schlimm, dieses Thema Überleben. Ich habe ja wirklich null mehr gelebt. Ich habe ja nur noch überlebt. Und man kann auch gar nicht fassen, dass man jemals selber damit leben kann, mit dieser Situation. Also ich konnte mir nicht vorstellen, ohne meinen Mann zu leben.
Ja, kenne ich.
Also wir waren ja zusammen, ihr ja auch. Also wir waren ja noch zusammen, trotz aller Höhen und Tiefen. Aber man hat sich ja sehr geliebt. Und wenn dieser Mensch plötzlich weg ist, du kannst dir nicht vorstellen, wie du jemals wieder glücklich oder überhaupt überlebensfähig, also nicht, weil ich jetzt in der Abhängigkeit von ihm war, aber lebensfähig zu sein, weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass es eine Welt gibt, in der er nicht existiert. Und ich kann es mir heute noch nicht vorstellen. Also es ist schon was, ich wache immer noch manchmal auf und bin schockiert und denke mir immer noch, manchmal hat man so Blitze, also mir geht es so manchmal so um Momente, so Gedankenmomente, wo man denkt, er ist ja gar nicht mehr da. Also es ist so krass.
Ja, total.
Aber was sich schon verändert hat, ist, und das ist was, was ich dann auch wirklich bewusst verändert habe, das ist auch nicht so einfach und ich glaube, das braucht auch Zeit. Ich glaube nicht, dass man da irgendwie vorspulen kann oder das irgendwie beschleunigen kann. Das erste Jahr ist bei mir rückblickend in so einem Nebel. Ich kann mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern, weil es eben nur dieses Überleben war, dieses Funktionieren war. Holger war ja mit Darmkrebs diagnostiziert. Das heißt, die erste Phase war nur dieses, wir müssen gucken, dass er es doch schafft. Dann ist er gestorben. Dann war dieser Schock erstmal, obwohl es dann klar war, dass er sterben wird, aber trotzdem dieser Schock, dann diese Bürokratie. Dann hat ja mein Kind so reagiert. Also ich musste ja nur Brände löschen. Ich glaube, ich hatte gar keine Chance, überhaupt mit der Trauer zu starten. Und dann Umzug, weil ich wollte ja unbedingt dieses Haus verkaufen. Ich konnte mir ja nicht mehr vorstellen, da zu wohnen, weder in dem Ort noch in dem Haus. Dann war dieser Umzug. Und als ich dann endlich hier war, da ging das ja erst so richtig los. Begonnen hat das bei mir mit einem Nervenzusammenbruch oder nicht nur einen, das waren mehrere. Dann habe ich erst mal hingeschaut. Also das weiß ich noch, dass das erste Mal war. Ich dachte, die Trauer läuft so nebenbei. Ja, das ist halt jetzt nun mal mein Leben und das wird schon irgendwie im Laufe der Zeit besser. Aber ich habe da erst mal festgestellt, dass ich proaktiv was auch tun kann und auch sollte, damit das vorangeht. Und da war zum einen, was bei mir ein richtiger Gamechanger war, war dieses, das Zulassen.
Ja.
Weil das war was ich bis dato nur verdrängt habe. Klar, es war keine Zeit. Aber wenn mal Zeit da gewesen wäre, nämlich am Abend, wenn die Kinder dann im Bett sind und das alles mal der Tag erledigt war, dann kamen die ganzen Gedanken. Also ich habe die immer wegverdrängt. Ich habe dann genetflixt, gescrollt.
Richtig, da sagst du was. Genau, das ist ein Thema. Ich weiß nicht, ob du da schon Therapie gemacht hast. Ich habe ja sehr früh mit Therapie angefangen. Im Februar 24, also ein paar Monate, ein halbes Jahr nach dem Tod meines Mannes, war ich ja schon in Therapie, Trauerbegleitung sogar noch früher. Ich glaube, Trauerbegleitung war ich 2 Monate nach seinem Tod. Und das ist auch was, Stichwort Vermeidungsmodus. Und ich glaube auch, das werden ganz, ganz viele Trauernde kennen, dass es eben das ist, wenn es abends ruhiger wird, dann kommen die Gedanken. Und was macht man dann? Weil es halt natürlich unangenehm ist, lässt man die in der Regel nicht zu, sondern man drückt sie weg, man betäubt sie. Und womit betäubt man sie? Man scrollt, man guckt Serien bei Netflix und sowas alles. Und da sagst du was ganz Richtiges. Man muss wirklich hinschauen. Und ich weiß, das tut weh. Und ich weiß, das ist unangenehm, aber das muss es auch sein, damit es irgendwann besser wird. Das sagtest du ja auch gerade, es ist nicht einfach und das ist es auch nicht. Und es ist natürlich einfacher, wenn das Gedankenkarussell sich mal wieder dreht und die Emotionen hochkommen, wenn man sich sehr einsam fühlt, dass man natürlich am Handy ist und dann über Social Media scrollt und irgendwie sich Sachen reinzieht. Die helfen aber nur kurzzeitig und es hilft auf gar keinen Fall dabei, irgendwie die Trauer zu verarbeiten. Beziehungsweise Trauer zu verarbeiten, finde ich immer ein schwieriges Wort. Man verarbeitet sie nicht, sondern einen Umgang damit zu finden, weil die Trauer wird immer da bleiben, die wird nie weggehen. Aber man muss da wirklich durch und man muss das lernen, das zulassen zu können. Und das ist wirklich nicht einfach. Und da muss man sich, und wenn man das nicht alleine schafft, finde ich immer professionelle Hilfe, ob Trauerbegleitung, ob Selbsthilfegruppen, ob Trauergruppen, ob eine Therapie, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Oder ob man sich auch, und das war ja bei mir so, sich online austauscht mit anderen Betroffenen, auch das kann ja schon helfen. Man muss keine Therapie machen. Ich möchte dich jetzt nicht gehen hier in eine Therapie aufquatschen, das nicht. Aber allein schon ein Austausch vielleicht mit anderen, die Ähnliches erlebt haben oder die Ähnliches durchmachen müssen. Sowas kann auch schon helfen, dass man irgendwie lernt, die Gefühle zuzulassen, weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Umgang mit der Trauer. Sie nicht, natürlich vermeide ich sie auch heute noch, also mein Vermeidungsmodus ist gerne sehr aktiv. Ich glaube, das wird er auch immer sein, der ist da wirklich sehr stark, aber im Umgang mit der Trauer, muss ich sagen, habe ich einen guten Umgang gefunden, weil ich eben das zulassen kann und ich kann es auch aushalten. Das ist auch das, du musst es zulassen können und du musst es aushalten können, wenn es schmerzhaft ist, aber nur so wächst man daran. Das hört sich jetzt immer so salopp gesagt an und so einfach an oder so poetisch, aber genauso ist es wirklich. Das habe ich auch lernen müssen. Und ich glaube, auch nur, weil ich das gelernt habe, habe ich heute so einen Umgang mit der Trauer und kann so gut in Anführungsstrichen mit ihr umgehen, wie es jetzt möglich ist, als wenn ich es immer nur weggedrückt hätte.
Ja, total. Und ich finde es persönlich auch unfassbar befreiend, Menschen zu finden, die ein ähnliches Schicksal durchhaben, weil man sich das zum ersten Mal verstanden fühlt. Weil eurem normalen Umfeld, sage ich jetzt mal, die sowas in der Art noch nicht durchmachen mussten, die können das auch nicht nachvollziehen. Für mich ist es super heilsam. Ich habe ja sogar festgestellt, das hatte ich neulich mit meiner Therapeutin. Also wie ihr hört, ich gehe ja auch in Therapie. Ich gehe auch schon von Anfang an in Therapie. Also tatsächlich auch seit Holgers Diagnose schon, weil ich aber auch einen guten Kontakt hatte. Also das ist auch was, wenn ihr mit dem Gedanken spielt oder wenn ihr schon erste Anzeichen dafür seht, dass das irgendwie, dass diese Überlastung so groß wird, sucht da rechtzeitig danach, weil in der Regel sind Therapieplätze leider nicht sofort zu bekommen, sondern man wartet da lang. Ich habe es mit meinem Sohn leider auch durch. Als der seine Trauersymptome hatte, habe ich mich sehr schnell gekümmert, aber musste trotzdem ein paar Monate warten. Ja, und da gibt es tatsächlich auch, so wie jetzt Trauerbegleitungen und so, es gibt ja echt auch andere Möglichkeiten. Ich konnte das damals für mich nicht sehen, weder dass ich mich oder mein Kind oder meine Kinder, wie auch immer, ich wollte mich damals auch nicht in so einer Trauergruppe sehen. Also ich habe mich da dann nicht gesehen, das ist ja super individuell. Aber
Verstehe ich.
Ja.
Ich verstehe es.
Ja, das ist irgendwie, weil ich mir dachte, ich kann mir doch jetzt auch nicht die Trauer von, wenn ich an so eine klassische Trauergruppe, dann ist das für mich sowas wie, naja, das ist alles jetzt, irgendwann trifft sich da in irgendeinem
Stuhlkreis
und dann zieht man sich irgendwie die furchtbaren Geschichten der anderen rein. Also ich weiß, in meinen Gedanken war das sowas von, oh Gott, das zieht mich ja noch mehr runter. Ich bin aber inzwischen ja auch schlauer. Also ich würde wahrscheinlich nach wie vor nicht in so eine Präsenzgruppe gehen, weil ich vielleicht vom Typ her da nicht so, ich kann mir das gerade im Moment noch nicht vorstellen, mal gucken, wie das in einiger Zeit ist. Aber es gibt ja auch so tolle Online-Angebote.
Ja.
Und da könnte ich mir schon vorstellen, sowas zu machen. Weil dann habe ich irgendwie das Gefühl, ach komm, ich bin irgendwie doch hinter dem Schutz meines eigenen Laptops und kann irgendwie, muss ja nicht die Hand heben, könnte aber, wenn ich möchte. Und wenn es mir zu viel wird, dann gehe ich wieder raus. Das ist so, oder?
Ich bin da total bei dir. Also ich war ja auch in der Trauer-Einzelbegleitung und auch nach wie vor bin ich nicht der Typ, obwohl ich Gruppentherapie mache für ADHS. Aber das finde ich ist irgendwas anderes, weil da ist eher so auch so viele positive Sachen. Trauer ist oft mit negativen Gefühlen belastet, mit viel Schmerz belastet und so ist es ja auch. Und ich hatte da jetzt auch gerade für mein Kind ja auch sehr lange drüber nachgedacht, ob sie das machen sollte jetzt mit 4 oder nicht und habe mich jetzt tatsächlich dagegen entschieden, weil ich mein Kind, ist es bei ihr nicht akut, ich muss sagen, bei ihr ist es natürlich, dass sie so klein war, aber das ist nochmal, vielleicht können wir nochmal in einer anderen Folge drüber sprechen, wenn wir das nicht sogar schon gemacht haben, wir haben ja auch schon mal über Kindertrauer gesprochen, da habe ich es vielleicht schon mal erwähnt, dass es bei ihr nicht akut ist und für sie ist halt alles normal und deswegen möchte ich sie jetzt nicht in eine Trauergruppe setzen, nur damit sie sieht, es gibt auch andere Kinder, die haben auch keinen Mama oder Papa mehr oder da ist ein Geschwisterkind gestorben. Ich glaube, dass sie das einfach nicht braucht und bei mir ist es auch so, dass ich es für mich, brauche ich keine Trauergruppe im Hospiz oder in der Diakonie oder sowas, sondern was mir hilft, das ist das, wie sich bei mir die Trauer oder wie ich damit umgehe, ist tatsächlich der Austausch mit anderen. Deswegen habe ich auch damals angefangen, online das zu teilen. Deswegen machen wir ja auch den Podcast hier. Deswegen habe ich ein Buch geschrieben. Ich habe ja auch die Mama bleibt Community gegründet, wo man sich auch treffen kann. Sowas hilft mir, so dieser offene, also der sehr wirklich sehr offene Umgang. Also ich bin ja ein sehr offener Mensch und erzähle gerne und auch gerne auch über solche Sachen, die vielleicht andere nicht hören wollen. Aber gerade so das Thema Trauer ist ja sehr schambehaft oder sehr, das gehört hinter verschlossenen Türen. Ich finde, dieser offene Umgang ist sehr, sehr wichtig und mir hilft wirklich dieser Austausch mit anderen Betroffenen. Allgemein ist es bei mir tatsächlich so, dass dadurch, dass sich bei mir mit der Trauer, bei dir ja auch, das Leben hat sich um 180 Grad gedreht, also komplett geändert. Und bei mir habe ich halt auch, Identitätskrise wird wahrscheinlich nächste Woche ein Thema in einer Podcast-Folge sein, da sprechen wir nochmal ein bisschen ausführlicher drüber. Aber bei mir ist es so, dass sich bei mir zum Beispiel auch mein ganzes Berufsleben geändert hat, dass ich mich da komplett neu aufgestellt habe und mich eben sehr viel mit dem Thema Trauer befasse. Sowohl natürlich privat, aber als auch beruflich. Und das hat mir enorm viel geholfen. Also dieses wirklich sich damit befassen, sich damit auseinandersetzen, verschiedene Blickwinkel bekommen, sich immer wieder neu damit beschäftigen, was Trauer überhaupt ist, was Trauer mit mir macht, was Trauer mit anderen macht, was Trauer mit meinem Kind macht. Und dieser neue Fokus. Das war für mich irgendwie ganz wichtig. Das ist natürlich, das Leben von damals gibt es nicht mehr. Mit Jaceks Tod ist auch das alles gestorben. Aber mir hat es immens geholfen, und das war auch nicht von Anfang an so, auch das hat gedauert, nach vorne zu blicken und mir ein neues Leben aufzubauen. Und dazu gehörte für mich auch, also wir sind auch umgezogen. Wir wollen jetzt zwar wieder umziehen, aber uns das aus Online-Gründen. Also wir sind umgezogen und ich habe mich beruflich komplett, also was heißt komplett verändert? Ich komme ja schon aus der Online-Welt, habe ja schon vorher Social Media von der anderen Seite als Redakteurin gemacht und bin ja auch Online-Redakteurin eigentlich. Aber ich habe mich trotzdem verändert mit Content, Instagram, Podcast, Buch geschrieben und alles Mögliche. Ich mache jetzt auch die Ausbildung zur Trauerbegleiterin, die jetzt bald startet. Also das war für mich so ein, ich musste mir neue Ankerpunkte schaffen. Ich glaube, das trifft das ganz gut. Ich musste mir neue Ankerpunkte schaffen, um nicht an dem, was mir passiert ist, kaputt zu gehen. Um irgendwie einen neuen Fokus zu haben. Natürlich habe ich auch immer noch mein Kind, was mein Fokus für immer sein wird. Ich glaube, das ist ganz klar. Aber so beruflich brauchte ich das. Ich glaube, wäre ich jetzt jemand, also ich war ja von Anfang an schon selbstständig, das heißt, ich habe auch relativ schnell nach dem Unfall wieder gearbeitet. Ich glaube, 2 Wochen danach habe ich schon wieder angefangen zu schreiben. Wäre ich jetzt jemand, die vielleicht im Angestelltenverhältnis gewesen wäre und krankgeschrieben wäre, was ich gemacht hätte, ne? Nach so einem Schicksalsschlag, finde ich das total, also würde ich auf jeden Fall machen, glaube ich, wäre das aber nicht so. Ich glaube, daran wäre ich dann kaputt gegangen, muss ich sagen, weil ich bin so ein Mensch, ich muss mich frei entfalten können und ich brauche dieses, es ist immer dieses Ganze oder gar nicht bei mir. Und ich, ne, Jacek ist gestorben, es ist ganz viel, die Träume, die Pläne, alles ist mitgestorben, ein großer Teil von mir ist mit ihm mitgestorben und ich musste für mich herausfinden und bin immer noch dabei, ne? Thema Identitätskrise, wer bin ich, was möchte ich? Und musste mich neu ausrichten und fokussieren. Und das hat mir sehr stark dabei geholfen. Ich brauchte wirklich diese Veränderung in ganz, ganz vielen Lebensbereichen. Sowohl räumlich die Veränderung, als auch beruflich die Veränderung. Das war für mich irgendwie, ja, das hat mir so geholfen, damit noch einen besseren Umgang zu finden mit dem, was mir passiert ist und mit meinem Schicksal irgendwie. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir Freunde sind, das ist das völlig falsche Wort, aber mich damit ja, Ich habe auch nicht meinen Frieden damit gefunden, aber mich damit zu arrangieren. Weil ich kann es ja nicht rückgängig machen. Das ist es. Ne? Ich weiß, es fällt schwer und ich weiß, man lebt auch sehr viel in der Vergangenheit und lebt in Erinnerung. Und das ist bei mir auch so an vielen Tagen noch. Aber ich versuche nicht mehr in der Vergangenheit zu leben, weil ich kann es nicht rückgängig machen, was passiert ist. An diesem Punkt muss man erstmal kommen und das ist auch viel Arbeit mit sich selbst. Ich arbeite auch ganz viel an mir selbst. Auch so persönlichkeitsmäßig, alles so Sachen, die Jacek früher gemacht hat, so Thema Grenzen setzen oder sowas, das hat er ja alles übernommen. Ich war jetzt nicht abhängig von ihm, das möchte ich nicht sagen, aber er hat so, solche Sachen, wohinter ich mich dann so ein bisschen versteckt habe, da versuche ich mich jetzt selber irgendwie neu auszurichten, um mich weiterzuentwickeln. Und für mich war es halt ganz wichtig, da irgendwie einen neuen Fokus zu schaffen, um nach vorne blicken zu können. Weil anders wäre das, glaube ich, nicht gegangen. Ich glaube, sonst wäre ich noch irgendwie, keine Ahnung, in einer alten Wohnung und krankgeschrieben und wäre nur zu Hause und nee, das könnte ich nicht. Damit will ich nicht sagen, dass man es, wie gesagt, nicht verdrängen soll. Das mache ich auch nicht. Ich verdränge es nicht. Ich fühle da schon immer rein. Aber ich brauchte diese neuen Perspektiven. Das war für mich so wichtig. Ich brauchte das, um weiterzumachen.
Was du gemacht hast, das ist ja das, was ich eigentlich auf meine Art und Weise auch versuche zu machen, ist, einen Sinn zu finden oder dieses Schicksal, das du hast oder das ich habe oder das wir haben, irgendwo zumindest in was Gutes zu verwandeln.
Ja.
Weil das Schicksal selber können wir nicht ändern. Und du hast es gemacht, indem du angefangen hast, darüber öffentlich zu sprechen. Meine Stimme wird wieder weniger, merkst du es? Und auch diese Community ins Leben zu rufen, die hat ja auch, ich krieg das ja, ich bekomme bis heute Nachrichten bei Instagram, wie sehr diese Community hilft, obwohl das ja nicht mal meine ist. Weißt du, was ich meine? Also manche verbinden mich mit dieser Mama-Bleib-Community, weil als unser Podcast auch so heißt.
Das ist doch toll.
Ich sag dann selbstverständlich auch, dass das nicht meine Vätern sind, mit denen ich mich hier schmücke. Aber ich will nur sagen, das bewirkt total was. Und wenn man das feststellt, wenn man plötzlich anfängt, Nachrichten zu bekommen, ja, und wir haben uns wieder hier getroffen,
ja,
und das ist so, das tut so gut, jemanden zu treffen und so. Das ist unfassbar gut. Und für dich ist das eine Bestätigung dafür, dass du einfach dein Schicksal genommen hast und in was verwandelt hast. Und das sagt auch das habe ich neulich, das wusste ich nicht, aber es macht so viel Sinn, weil ich ja auch, ich mache nichts anderes mehr, als zu gucken, okay, wo kann ich jetzt dieses Schicksal, das ich habe, mein persönliches, also was weiß mich so unfassbar triggert, weil ich das mit meinem älteren Sohn durch habe, ist das Thema Kindertrauer, wird noch weniger gehört, wird noch weniger gern gesehen als normale Trauer. Und das muss man sich mal vorstellen, weil das ist ja eh schon ein schlechtes Gefühl, was keiner so gern hört da draußen. Aber bei Kindern ist es noch schlimmer.
Mhm.
Das will einfach keiner sehen. Und ich will da irgendwas tun. Ich bin noch auf dem Weg. Ich habe noch nicht so das Ziel. Ich fange jetzt so langsam an, auf meinem Kanal so ein bisschen drüber zu sprechen und so. Und ich will auch hier das Mikrofon ab und zu dafür nutzen und dafür mehr Aufmerksamkeit zu generieren. Aber was ich neulich gehört habe, das wusste ich nicht. Wir hatten doch mal die 5 Stadien oder 5 Phasen nach Kübler-Ross, diese Trauerphasen.
Ja.
Und neulich war dieser David, kennst du David Kessler, dieser International Grief Coach?
Nee, ich bin nicht so international.
Ist egal.
Da bist du besser aufgestellt.
Den habe ich neulich gesehen in diesem Podcast von Mel Robbins, den höre ich halt ab und zu, ne? Und der sprach über eine 6. wie nennt man das, Phase, Stadium?
Phase, Stufe.
Und die nennt sich Sinnfindung.
Oh ja.
Er hat quasi auch mit Kübler-Ross zusammen schon ein Buch geschrieben. Und er hat wie so eine weitere Phase rein und da geht es um Sinnfindung. Und das macht total Sinn.
Ja, wirklich. Ist wirklich so, ja.
Ja, das bestätigt im Endeffekt ja nur das, was wir quasi praktisch schon tun.
Genau, weil wir verlieren uns nicht in unserem Schicksal. Und ich finde auch, das ist immer, und damit will ich jetzt nicht sagen, dass es hier, um Gott, jeder soll jetzt hier, keine Ahnung, hier öffentlich auftreten. Nee, da ist ja auch nicht jeder der Typ für, ne? Das mag ja auch nicht jeder. Es möchte ja auch nicht jeder öffentlich mit seiner Geschichte hier. Ne, man muss auch sagen, also ich bekomme auch teilweise sehr, sehr viele nicht, aber schon negative Kommentare und Nachrichten, damit muss man auch umgehen können. Kann ich tatsächlich sehr gut, überraschenderweise. Man kann ja auch Sinn anders finden. Ne? Man kann auch sich dann irgendwie anders engagieren oder andere Sachen machen der Sinn muss ja auch nicht irgendwie in der Trauer jetzt selbst sein, sondern man kann dann auch, also keine Ahnung, ich reise jetzt nur noch oder was, wie auch immer. Das ist ja für jeden total individuell. Aber ich finde ganz, ganz wichtig, man darf sich nicht in der Trauer verlieren. Und ich weiß, das ist ganz schwierig und dass das sehr verlockend ist, gerade vielleicht auch, wenn man jetzt vielleicht noch keine Kinder hat, dass man dann irgendwie liegen bleibt, nicht mehr aufsteht, in eine Depression sogar verfällt. Das war für mich als Mama, ich will jetzt nicht sagen, nicht möglich, weil ich ja aufstehen musste, weil ich meine kleine Tochter, oder ich habe sie auch immer noch, aber damals ja auch schon hatte, sie war sehr klein und ich hatte jetzt nicht irgendwie andere Bezugspersonen, die sich hätten kümmern können jetzt so direkt. Das heißt, ich musste ja schon immer weitermachen, ich musste funktionieren und ich habe mich aber trotzdem nicht in der Trauer verloren, weil das aber von Anfang an für mich klar war, ich wusste schon an dem Tag, als mir mitgeteilt worden ist, ne, guten Tag, Frau Baldin, tut uns leid, aber ihr Mann ist heute Morgen tödlich verunglückt. Ich wusste, ich will daran nicht kaputt gehen. Ich will an diesem Schicksal nicht zerbrechen. Das wusste ich schon am Abend, als die Polizei bei mir zu Hause auf dem Sofa saß. Das wusste ich. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das mal schaffen würde. Hätte man mir damals gesagt, ne, dein Mann wird früh sterben mit 36 und du wirst alleine sein mit eurer kleinen Tochter, die nicht mal 2 Jahre alt ist, würde ich sagen, hier, ich gehe mit, ne, schaffe ich nicht, überlebe ich nicht. Man überlebt es, man schafft es und man lernt auch wieder neu zu leben. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich jetzt schon wieder glücklich bin. Ich finde das immer ein bisschen schwierig, aber man kann wieder Freude empfinden und mehr Licht als Schatten im Leben haben. Das ist möglich.
Ja, genau das ist es.
Es ist ja auch nicht das Ziel, also es ist nicht mein Ziel, dass ich sagen kann, oh, morgen, ich bin wieder super glücklich. Ich glaube, das wird es niemals sein. Natürlich werde ich wieder Glücksmomente haben. Daran glaube ich ganz fest. Die Trauer wird immer da sein, der Schmerz wird immer da sein. Es wird sich verändern. Das Leben drumherum baut sich neu auf. Man muss es aber zulassen. Man darf sich nicht in der Trauer verlieren und man darf sich selbst nicht aufgeben. Und wenn man das alleine nicht schafft, dann ist Hilfe holen immer eine gute Möglichkeit. Oder auch mit Freunden sprechen, wenn man da gute Freundschaften hat, die sowas aushalten. Seid da wirklich offen und hört auf euch selbst und hört mal ganz tief in euch rein. Also es ist wirklich wichtig, sich nicht selbst aufzugeben. Und ich weiß, das ist schmerzhaft und ich weiß, das tut weh. Und wenn man sowas erlebt, das ist ganz schlimm. Also wir sind ja selber mittendrin, haben es durch. Und das erste Jahr, bei mir waren auch die ersten 2 Jahre sehr hart. Ich bin jetzt im 3. Jahr, du bist jetzt im 4. Jahr. Es verändert sich. Es wird nicht einfacher, es wird nicht besser, es wird anders. Und der Druck auf der Brust ist nicht mehr ganz so stark wie am Anfang.
Ja, so sehe ich es auch.
Man kann irgendwann wieder schlafen.
Ich fand es gerade so gut, weil du das mit Licht und Schatten. Ich habe das Gefühl, am Anfang ist so viel dunkel, so viel Schatten.
Ja.
Und du hast so wenig Licht. Ab und zu so einen kleinen Funken, ja. Aber du hast so wenig. Und dann mit dem Laufe der Zeit, der Schatten ist immer auch da, aber ich finde, dieser helle Teil, der wird irgendwie immer größer.
Genau.
Und da gibt es ja dieses bekannte Bild oder dieses bekannte Video, wo ja dieses Leben um die Trauer wieder wächst.
Ja.
Genau das ist es, dass die Trauer immer die gleiche bleiben wird, aber durch das, dass das Leben drumherum wächst und weitergeht und du irgendwann vielleicht auf jemanden triffst, der einen ähnlichen Schicksalsschlag hat und dann, also es gibt ja so viele Möglichkeiten, wie das Leben sich weiter verändert, aber es wird immer größer drumherum. Das heißt aber nicht, dass du weniger trauerst oder weniger geliebt hast oder dass sich das verändert. Bei mir hat sich das auch nicht verändert, aber es wurde so wie ich morgens aufwache, das hat sich schon verändert. Also bei mir ist viel mehr Licht als Schatten inzwischen.
Ja. Bei mir auch.
Es gibt solche Phasen und solche Phasen. Wir erinnern uns, die Weihnachtsferien waren bei mir eine Katastrophe. Da hatte ich eine sehr dunkle Phase.
Kenne ich.
Aber jetzt ist es gerade wieder richtig gut.
Genau, ist bei mir auch. Also ich glaube, der Frühling spielt da auch viel mit rein. Aber genau, damit wollen wir natürlich jetzt auch nicht sagen, ne, es wird wieder toll und alles. Wir haben genauso wie am Anfang auch mal Phasen, wo es uns nicht gut geht, wo die Trauer extrem wieder hochkommt, ja. Also wo es man getriggert wird. Ich graute schon vor der Einschulung meiner Tochter in 2 Jahren, weil das natürlich solche Momente triggern, die Trauer ganz besonders.
Total.
Geburtstage, Todestage, solche bestimmten Tage, solche besonders schweren Tage sowieso, bestimmte Ereignisse. Aber auch mal so im Alltag, ne? Wenn dir an einem Donnerstag irgendwie um 15.20 Uhr plötzlich die Trauerwelle kommt, das ist normal und das wird auch immer so bleiben. Vielleicht werden die Abstände dazwischen größer. Das merke ich auch schon, dass es bei mir gerade jetzt, also natürlich auch wenn ich beruflich viel zu tun habe und mich sowieso viel mit Trauer beschäftige, dann merke ich immer, dass die Abstände größer werden, dass ich jetzt schon mal dachte, oh, so die letzten Wochen war jetzt die Trauer nicht so da, also nicht so stark da wie sonst. Ich merke schon, indem ich das sage, wird sie wahrscheinlich morgen wieder da sein. Das ist immer so, wenn ich sage, ach, die war jetzt länger nicht da, dann habe ich sie spätestens am Wochenende, steht sie vor der Tür.
Das ist so, wie die Kinder sind gerade momentan so gesund.
Richtig,
und fit.
Richtig. So ist das mit der Trauer auch. Aber es ist tatsächlich auch so, dass es auch mal Phasen gibt, wo die Trauer mal ein bisschen leiser ist, wo man sie nicht so stark hört und sie nicht direkt hier, hallo, hier bin ich, schreit. Die Phasen werden größer, sie wird immer da bleiben. Und genauso gut hat man auch mal wieder Tage, wo man wirklich den ganzen Tag nur heulen könnte und alles ist so scheiße und alles ist so beschissen. Das ist es auch. Das darf es auch sein. Und auch die Tage darf man gerne zulassen. Dann darf man auch mal sagen, nee, heute nicht, ich nehme mich aus allem raus, weil mir geht's beschissen. Das darf man auch 2, 3, 4, 5, 10, das darfst du für immer sagen und darfst dich immer rausnehmen, auch wenn die Trauer oder das Ereignis schon Jahre zurückliegt, wird es diese Tage geben und ich weiß auch, dass das Außenstehende schwer nachvollziehen können, aber wir, die auch trauern, wir wissen das, dass das so ist, dass man auch Jahre später noch diese Tage hat und auch dann ist es legitim, dass man sagt, nee, heute nicht, mir geht's nicht so gut, weil die Trauer wird immer da bleiben.
Genau, nur der Umgang mit ihr wird sich verändern. Das ist das, was ich...
Richtig.
Genau. Und das ist was ich auch lernen durfte, ist einfach das in dem Moment auch zuzulassen. Natürlich, ich habe jetzt auch nicht immer Donnerstag um 15.20 Uhr, wenn es mich überrennt, dann zu sagen, na gut, komm, dann setzen wir uns jetzt kurz auf die Couch und dann lasse ich das jetzt zu. Bei mir geht das auch nicht immer, aber mir ist bewusst, dass je schneller ich es zulasse, desto schneller bin ich durch die Phase durch.
Richtig.
Das ist schon sehr hilfreich. Ja, also, das waren doch ein paar... gute, mutmachende Worte, oder?
Ich wollte gerade sagen, ich finde schon, das macht doch jetzt Mut. Das sind so kleine Mutmachtritte irgendwie zurück ins Leben, dass es weitergeht. Es werden auch wieder schöne Momente kommen. Man kann auch wieder Freude empfinden, auch wenn man, und mir wurde das damals auch gesagt, als Jacek gestorben ist, ein paar Wochen danach. Und da dachte ich so, was ist das für ein Scheiß?
Richtig.
Das glaube ich nicht, das wird nie wieder so sein. Ich werde für immer hier auf dem Bett sitzen und heulen. Und die Person hatte recht. Die Mama, die ihren Mann ein paar Wochen vorher verloren hatte, die hatte recht. Und ich danke ihr heute noch, dass sie mir das damals gesagt hat, weil es ist wirklich so, es wird irgendwann wieder Freude da sein. Man kann wieder Freude empfinden, trotz Schmerz. Diese Ambivalenz ist völlig normal in der Trauer und ich glaube, das können auch alle Trauernde bestätigen, dass das so ist. Trauer ist nicht mehr nur schwarz-weiß, sondern sie existiert dann in Graustufen.
Richtig.
Und manchmal vielleicht sogar ein bisschen mehr Farbe auch.
Ja, so sehe ich es auch. Und ich kann deswegen auch nur appellieren, wenn ihr das Gefühl habt, das ist zu viel, es überwältigt euch, sucht euch Hilfe. Ich weiß, dieser Satz ist so einfach gesagt, eine Hilfe suchen. Ich habe mich selber damit schwer getan. Ah, jetzt muss ich da erstmal gucken und dann passt nichts und so. Aber wenn ihr nicht das Gefühl habt, eine Trauerbegleitung ist das Richtige, wenn ihr das Gefühl habt, eine Therapie ist nicht das Richtige, probiert es aus. Ihr könnt es immer noch bleiben lassen oder geht in online. Es gibt so tolle Online-Trauergruppen auch. Wenn ich da zum Beispiel an die Nikolaides Young Wings Stiftung in München denke und so, die haben, das ist
absolut.
Alles nicht mehr so verstaubt und
toll.
Kelleratmosphäre, Stuhlkreis, sondern das ist auch, die machen das richtig toll. Oder wenn ihr euch das nicht vorstellen könnt, dann kommt in die Mama-Bleibt-Community. Es gibt inzwischen in so vielen Städten, ich weiß nicht, Caro, wie viele Städten gibt es inzwischen?
Also, ich glaube, 8 oder so, meine ich. Ja. Also deutschlandweit, Österreich, Wien wurde jetzt auch schon gefragt öfter. Also es ist wirklich, und auch da ist ja auch online auch ein Austausch. Und das sind halt alles junge Mamas, die verwitwet sind. Und das ist wirklich ganz toll, weil man sich da auf Augenhöhe begegnet und man ja irgendwo die gleichen Themen hat, die man besprechen möchte.
Ja,
und
genau.
Es gibt so viele Möglichkeiten. Also ich glaube auch, dass man muss sich halt ein bisschen schon damit auseinandersetzen. Ich weiß, das ist schwierig.
Ja, aber dann nutzt die gute Phase dafür. Das ist mit Sicherheit nicht immer, wenn man sich jetzt ekert, alles mit voller dunkler Wolken ist, dann ist das vielleicht jetzt gerade der falsche Moment. Aber geht nur mal den Schritt und geht in die Gruppe rein. Wir verlinken euch das auf jeden Fall. Machen wir, glaube ich, sowieso in jeder Episode. Aber wir verlinken euch auch die Mama bleibt Gruppe auf Instagram. Da könnt ihr dann nach Gleichgesinnten suchen, mal gucken, ob es in eurer Stadt dann das auch gibt. Oder schreibt uns gerne einen Kommentar auf Spotify zu dieser Episode. Dann schauen wir für euch nach, wo es da irgendwie die nächste Gruppe gibt. Selbst ich kriege immer wieder so Nachrichten, Gott sei Dank gibt es diese Treffen. Weil das eben cooler gemacht ist, weil es nicht so verstaubt ist. Die treffen sich in irgendwelchen hippen Cafés und tauschen sich aus. Haben wir ja auch schon gemacht im Oktober. Da habe ich mich ja auch sehr gefreut.
Ja,
also wir können euch nur ermutigen, dass, wenn es die Kraft zulässt, dann geht den Schritt.
Genau.
Okay, Caro.
Ja.
Dann haben wir es.
Und nächste Woche sprechen wir haben es ja gerade schon angepriesen oder angeteasert über die Identität. Das ist aber auch ein Wort. Wir sprechen über die Identitätskrise. Das Wort sprichst du nächste Woche aus. Ich kann das nicht. Aber ein sehr spannendes Thema. Also bin ich auch sehr gespannt, was du da erzählst, weil ich finde das immer, ich finde das auch super interessant, muss ich sagen. Ich mag ja alles, was so mit Identität zu tun hat. Und ich freue mich sehr darauf, wenn wir nächste Woche drüber sprechen.
Ja, gut. Ansonsten wünschen wir euch eine wunderschöne Woche. Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir wieder zurück sind.
Ja.
Und solange ich meine Stimme behalte und du deine, Caro, dann hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche. Okay, macht es gut. Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.